Okay, also das war der erste Teil. Jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt der Übrigen. Wichtiger als die Übrigen in der Geschichte, als die Gruppe von Menschen, die eine Katastrophe überlebt haben, die zweite Gruppe bezeichne ich als treue Übrige, die treuen Übrigen. Okay? Im Unterschied zu den übrig gebliebenen, ganz allgemein gesprochen, einer Katastrophe, zeichnen sich die treuen Übrigen in der Bibel durch ihre echte, authentische Spiritualität aus. Das heißt, sie leben in einer aktiven, unverdorbenen, echten, lebendigen Bundesbeziehung mit Gott. Und die Verheißungen Gottes für die Zukunft seines Volkes ruhen auf diesen treuen Übrigen. Frage an euch: Wisst ihr, wo, ein Teil von euch wird es wahrscheinlich wissen, weil ihr in der Kurzbibelschulwoche 1 dabei wart, dort ist es kurz angeklungen, aber ich stelle die Frage trotzdem: Wisst ihr, wo zum ersten Mal in der Bibel die Übrigen explizit namentlich erwähnt werden? Wo kommen die Übrigen zum ersten Mal in der Bibel überhaupt vor? Bei Noah, ganz genau. Und das schauen wir uns jetzt genauer an, weil Noah ist jetzt so ein Beispiel. Er hat eine Katastrophe überlebt, Sintflut, Gericht Gottes. Gleichzeitig ist der Noah aber auch ein treuer Übriger, jemand, der treu Gottes Wort gehalten hat. Und ihr seht schon, in dem Fall laufen diese beiden Aspekte zusammen und überlappen sich. Und es ist immer gut zu schauen, wo sagt die Bibel zum ersten Mal etwas, weil häufig das, was die Bibel zum ersten Mal über ein Thema sagt, prägend ist für alles Weitere. Nicht? Das ist bei der Ehe so. Jesus nimmt Bezug auf das, wie es am Anfang war in der Schöpfung. Das ist bei den Übrigen so auch. Und schauen wir uns das beim Noah einmal an. Das erste Mal, wo wir das ausdrücklich erwähnt finden, ist in 1. Mose Kapitel 7, Genesis 7 und dort der Vers 23. Wo Noah und seine Familie diesen gerechten, frommen, treuen Überrest bildeten, der eine solche Katastrophe überlebt hat. Und es ist interessant, dass diese erste Stelle uns gleich auch mit einigen Merkmalen, mit einem Charakteristika dieser treuen Übrigen bekannt macht. Und diese Merkmale, die wir hier beim Noah finden, ziehen sich wie ein roter Faden durch die weitere Bibel hindurch, wenn es um die Übrigen Gottes geht. So, 1. Mose Kapitel 7, Vers 23. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertilgt, allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Das ist das erste Mal, wo die Übrigen namentlich vorkommen. Interessant ist Folgendes. Die Katastrophe beim Noah war die Sintflut. Die weltweite Sintflut ist ein weltweites Gericht Gottes gewesen. Jesus greift diese Tatsache im Neuen Testament in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 auf und nimmt direkt Bezug auf den Noah für die letzte Zeit. Und er sagt, so wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein in den Tagen, bevor der Menschensohn wiederkommt. Das heißt, er nimmt das Beispiel von Noah, das vor dem Hintergrund von Gottes Gericht, vor dem Hintergrund einer weltweiten Katastrophe geschieht und zeigt, dass das, was beim Noah jetzt wichtig gewesen ist, auch für die letzte Zeit, für den Abschluss dieser Weltgeschichte, das letzte große Gericht, die letzte große Katastrophe wichtig ist. Interessant ist auch, dass beim Noah und seiner Familie die Treue zu Gott, die Bundesloyalität, erkennbar ist. Auch der Noah und seine Familie sind eine sichtbare Größe. Es ist keine unsichtbare Gruppe. Noah und die Arche waren nicht unsichtbar. Er war so sichtbar, dass er und die Arche identifiziert werden konnten, dass sich andere ihm auch hätten anschließen können. Es haben sich nicht so viele angeschlossen. Die übrigen waren in dem Fall eine sehr kleine Gruppe, aber durch diesen kleinen Überrest war der Anfang gegeben für einen Neuanfang, den Gott in der Heilsgeschichte mit seinem Volk und mit der Menschheit wieder vorgehabt hat. So, Noah und seine Familie glaubten im Gegensatz zum Rest der Welt an die gegenwärtige Wahrheit. Und was war die gegenwärtige Wahrheit für Noahs Zeit? Die gegenwärtige Wahrheit für Noahs Zeit war, dass die Welt durch eine weltweite Sintflut ausgelöscht wird und dass die Bewohner dieser Erde vor dieser Katastrophe und dem Gericht Gottes gewarnt werden müssen. Und diese klare, eindeutige Botschaft und das Festhalten und das Verkündigen dieser Botschaft haben den Noah auch identifiziert und ausgezeichnet. So schauen wir uns die Aussagen beim Noah etwas genauer an, weil diese Merkmale der übrigen, wie sie bei ihm genannt werden in der Bibel, für uns auch wichtig sind. Es gibt laut 1. Mose 6, Vers 9 drei Merkmale, die Noah ausgezeichnet haben und die für das Thema der Übrigen auch wichtig sind. Lesen wir mal 1. Mose, Kapitel 6, Vers 9. 1. Mose 6, Vers 9. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. In diesem kurzen Vers finden wir drei Eigenschaften, drei Merkmale, die den Noah als Übrigen ausgezeichnet haben. Erstens wird gesagt, Noah war ein gerechter Mann. War ein frommer Mann, sagt Luther. Er war fromm, er war gläubig, er war gerecht. Und diese Gerechtigkeit, diese Frömmigkeit beim Noah bestand darin, dass er in seiner Beziehung zu Gott ohne Vorbehalte Gott vertraut hat. Ein gerechter Mensch, ein frommer Mensch zeigt Glauben und Vertrauen in Gott. Und Glauben und Vertrauen mündet natürlich immer in Gehorsam. So Noah hat auch das getan, was Gott ihm beauftragt hat. Zweiter Aspekt von Noah und den übrigen ist, Noah war ohne Tadel. Die Tadellosigkeit Noahs. Da kommt das hebräische Wort für vollkommen vor, für perfekt. Es geht hier um die Perfektion, um die Vollkommenheit, um die Tadellosigkeit. Und es ist sehr interessant, wenn ihr den hebräischen Begriff und das Konzept der Vollkommenheit genauer studiert, ist in der Bibel nicht eine absolute Vollkommenheit oder Sündlosigkeit gemeint, sondern eine moralische Aufrichtigkeit und Integrität. Bei wem? Bei Smyrna, das müsste ich nachschauen. Hier ist jetzt mal ein hebräischer Begriff und dort wäre es dann ein griechischer. Müsst schauen, ob der parallel verwendet wird. Ja. Also diese moralische Integrität hat den Noah von anderen Zeitgenossen unterschieden, die ihn umgeben haben. Der Noah war aufrichtig. Der Noah hat ganz und vorbehaltlos Gott gedient und das gemacht, was Gott ihm beauftragt hat. Und schließlich mündet das in den dritten Aspekt, dass er mit Gott wandelte. Wir würden auf Deutsch, Neudeutsch sagen, er ist mit Gott gegangen. Und wir kennen das ja aus Freundschaften und Beziehungen. Wenn man mit jemandem geht, dann drückt sich aus, die zwei mögen sich, die zwei haben eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Sie teilen ihr Leben miteinander, sie gehen miteinander. Und das Wandeln mit Gott drückt diese innige Beziehung zu Gott aus, die der Noah in seinem Leben gehabt hat, dass er sein Leben der Führung Gottes unterstellt hat und die ihn in dieser Zeit der Bosheit sichtbar unterschieden hat. So, Noah ist fromm, er ist gerecht, Noah ist tadellos und Noah wandelt mit Gott. Das ist eine lebendige Beziehung. Kein Wunder, dass der Noah ein treuer Übriger ist. Jetzt wird es aber interessant. Die Geschichte mit Noah endet aber da nicht. Die Geschichte mit Noah geht weiter. Und das ist interessant, dass sich das von Anfang an auch durch die Geschichte der Übrigen zieht in der Bibel. Noah, heißt es in Kapitel 9, Vers 20 und 21, pflanzte einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Der gleiche Noah, der als sündlos, als tadellos bezeichnet wird, der gleiche Noah, der als fromm bezeichnet wird, der gleiche Noah, der all diese guten Charakteristika hat, der gleiche Noah macht sowas. Frage dazu, bitte.
Noah ist ja ein Mann, gerettet worden, aber mehr. Es wurden also mehr als übrige, als nur einer. Hier werden doch die Beziehungen Noahs zu Gott dargestellt.
Ja.
Die anderen werden gar nicht erwähnt, werden aber auch zu den übrigen gezählt.
Du meinst seine Familienangehörigen?
Genau.
Ja, die haben sich gekümmert. Ist deine Frage, warum jetzt nur der Noah erwähnt wird? Oder was ist deine Frage?
Nee, die anderen werden gar nicht identifiziert als solche.
Ja, das ist aber jetzt kein großes Problem, glaube ich, weil der Noah einfach als Oberhaupt der Familie für seine ganze Familie steht. Und er ist der Mann, das habt ihr in der Bibel häufig, dass einer für die ganze Gruppe steht, inter alia, für die er repräsentiert. Und der Noah ist einfach in dem Fall er und seine Familie. Und dann wird ja auch spezifiziert, seine drei Söhne werden mit Namen genannt. Und dann wird auch gesagt, alle ihre Frauen sind in die Arche gegangen.
Also man muss davon ausgehen, dass diese drei Charaktereigenschaften oder Beziehungseigenschaften auf alle zutrifft.
Das können wir ja. Hier werden Sie jetzt speziell vom Noah erwähnt. Und der Noah ist einfach der Typos, sage ich jetzt mal, für diese Gruppe. Ja. Okay. So, der Noah hat nach der Sintflut, der fromme Noah, nicht nur ein bisschen Wein genippt. Er hat nicht nur an diesem Becher getrunken, sondern er hat sich so betrunken, er hat sich so volllaufen lassen, dass er einschlief und schließlich unbedeckt im Zelt dalag. Ganz klar, Gott hat dem Noah auch vergeben, auch in dieser Situation, seine Unbesonnenheit. Aber der Vorfall zeigt uns, dass sogar der als tadellos beschriebene Noah, das siegreiche Oberhaupt der treuen Übrigen, fallen konnte. Und gefallen ist. Und Noahs Sauferei war nicht nur der Anfang. Bei seinem Sohn Ham kommt dazu, dass er die Nacktheit seines Vaters bemerkte. Ihr könnt es nachlesen, Kapitel 9, Vers 22. Und wie das dann ein Autor beschrieben hat, es sich zeigte, dass seine kindliche Ehrfurcht seinem Vater gegenüber längst nicht mehr vorhanden war und in seiner Pietätlosigkeit der Ham seinen hässlichen Charakter offenbarte, wie er seinem Vater gegenüber sich verhalten hat. Und so war der ursprünglich kleine Rest der Übrigen, die anfangs noch treu waren, vom Staat weg korrupt. Von Anfang an. Und sogar der Noah hat vorausgesagt, dass der Nachkomme Hams verflucht sein soll. Und obwohl der Noah Positives über seine beiden anderen Söhne ausgesagt hat, wissen wir, auch sie sind im Lauf der Zeit von Gott abgefallen. Offensichtlich ist der Stand der Übrigen nicht erblich. Er ist nicht vererbbar. Das ist das Erste, was wir daraus lernen. Zweitens, man wird ein Übriger auch nicht durch Heirat, indem ich jetzt in die Familie Noahs einheirate, heißt das nicht automatisch, dass ich deshalb diese Qualitäten habe. Es ist nicht das Blut, das in den Adern rinnt, das einen zum Mitglied der Familie der Übrigen macht. Egal wie rechtschaffen der Noah auch war, er konnte seine Rechtschaffenheit, seine Tadellosigkeit nicht automatisch an seine Nachkommen weitergeben. Seine Frau, seine drei Söhne, auch die Schwiegertöchter, was auch immer ihr Charakter war, jeder musste sich selbst entschließen, in die Arche hineinzugehen. Und auf diese Weise wurden sie Teil der Übrigen. In dem Fall hat es die ganze Familie umfasst, nicht? Nach der Sintflut wählten die meisten von Noahs Nachkommen einen anderen Weg als den Weg Gottes. Und voller Rebellion fingen die Leute dann an, was zu machen? Obwohl Gott gesagt hat, ich werde nie wieder eine solche Sintflut schicken. Ich gebe euch den Regenbogen als Zeichen, dass nie wieder so eine weltweite Überschwemmung kommt, fangen sie an, den Turm zu Babel zu bauen und wollten sich selber eine Sicherheit schaffen, die eigentlich ihnen nur Gott geben kann. Sie haben weder Gottes Verheißung geglaubt, noch seinem Bundeszeichen, dem Regenbogen. Es gab zwischen ihnen keine Bundesbeziehung, wie im Fall mit Noahs Familie und wie die ersten Übrigen so entstanden war. Das heißt, Gott errettet, Gott erhält auch die Leute, die ihm treu sind, und gleichzeitig sind sogar die treuen Übrigen von Anfang an Leute, die mit dem Problem des geistlichen Abfalls zu kämpfen haben, die mit der Wirklichkeit der Sünde zu kämpfen haben. Es ist interessant, dass diese Spannung, Treue Gott gegenüber, Abfall und Ungehorsam Gott gegenüber, dass sich das wie ein roter Faden durch die weitere Schrift zieht. Ich greife ein weiteres Beispiel, ein bekanntes Beispiel aus der Bibel, aus dem Alten Testament heraus, wo es auch um die Übrigen geht und wo der Gedanke der Übrigen vorkommt. Das ist mit dem Propheten Elia. In 1. Könige Kapitel 19 haben wir ein weiteres Beispiel für treue Übrige in der Zeit Elias. Und lesen wir mal 1. Könige Kapitel 19, Vers 10. Er sprach, das ist der Elia, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaots, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Vers 14, genau das Gleiche, wo er wieder sagt, ich habe für den Herrn geeifert, Israel hat deinen Bund verlassen, die Altäre zerbrochen, Propheten getötet. Ich bin alleine übrig geblieben und sie trachten mir danach, das Leben zu nehmen. Frage: Stimmt das, was der Elia da sagt? Ist der Elia tatsächlich alleine? Nein, er ist es nicht. Woher wissen wir denn das, dass er nicht alleine ist? Vers 18. Das ist die eine Sache, aber der Vers 18 spricht über die Zukunft. Mehr als er über die Gegenwart spricht. Die Elberfelder, so gut und so genau sie ist, übersetzt das in dem Fall vielleicht nicht so hilfreich. Die Elberfelder sagt hier: Ich habe aber 7000 in Israel übrig gelassen. Alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeder Mund, der ihn nicht geküsst hat, so sagt die Elberfelder. Gell? Und man gewinnt den Eindruck, ich habe übrig gelassen, dass das 7000 sind, die jetzt in Israel sind. Die hebräische Konstruktion, die hier in dem Vers verwendet wird, die Satzkonstruktion, ist eine Perfektform, wird aber angemessener mit der Zukunft übersetzt und wiedergegeben. Und da trifft die Luther in dem Fall das Perfekt im Hebräischen etwas besser als die Elberfelder. Und wie sagt Luther? Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Direkt davor wird nämlich das Gericht Gottes beschrieben, das kommen soll, und wer dem Gericht entrinnt und wer dem Gericht entrinnt und wer dem Schwert dessen entrinnt, dann sagt Gott, und wer das alles gemacht hat, dann will ich in der Zukunft 7000 noch übrig lassen. Aber woher wissen wir noch, dass der Elia nicht der Einzige war? Schaut, es ist ja interessant. Uns geht es doch oft auch so wie dem Elia, oder? Manchmal schauen wir und denken, mei, wir sind die Einzigen. Oder man schaut sich in der Gemeinde um, man kriegt den Eindruck, es gibt kaum noch Gleichgesinnte. Und da sitzt man und kommt sich alleine vor und isoliert. Das Problem ist, dass uns oft genauso geht wie dem Elia. Man wird entmutigt und man denkt, es gibt sonst niemanden mehr. Die Geschichte vom Elia macht mir Mut zu zeigen, in der Anfechtung ist die Blickweise unseres Horizonts so eingeengt, dass wir manchmal nur noch uns selber sehen. Und wir haben nicht mehr den Blick, dass da noch etliche andere sind, die längst nicht mitmachen oder die auch noch übrig sind. Und dass wir längst nicht die Einzigen sind. Deshalb bin ich auch froh, dass man in Zeiten wie Kurzbibelschule sich gegenseitig ermutigen kann, dass man sieht, es gibt Leute, die teilen ähnliche Auffassungen. Wo wissen wir das noch?
Da haben wir einen teuren, einen treuen, tapferen Kompagnon.
Danke. Ganz genau. Du kennst die Geschichte gut. Du sagst, es gab doch diesen treuen Obadja. Genau. Geht ein Kapitel weiter vor, in Kapitel 18. Und wir lesen da in Kapitel 18, Vers 4. Oder ich lese ab Vers 3. 1. Könige 18, ab Vers 3. Und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister, also Ahab ist der böse König. Obadja arbeitet an seinem Hof. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Denn als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen. Hier 50 und da 50. Und versorgte sie mit Brot und Wasser. Ja, lieber Elia, du warst nicht alleine. Mindestens 100 andere Propheten gab es und den Obadja obendrein. Aber in der Anfechtung kommt es dem Elia so vor, als ob er der Einzige ist. Obwohl er längst nicht der Einzige ist. Es gibt viele andere, die Gott treu sind und die in der gleichen Zeit gelebt haben wie Elia auch. Das ist die gleiche Zeitperiode. Und ich glaube, dass es auch heute viele Leute gibt, die sehr offen sind für Gottes Wirken, die Gott gerne nachfolgen wollen. Wir sehen das vielleicht nicht, weil unsere Perspektive zu eingetrübt ist. Okay, so. Diese Übrigen, jetzt frage ich euch, sind diese Übrigen, die hier beschrieben werden, unsichtbar gewesen oder sichtbar? Sie waren schon erkennbar, wenngleich sie im Untergrund waren. Ich meine, sie waren versteckt in Höhlen hier und dort, aber immerhin wusste der Schreiber, es hat 100 Leute gegeben. Die 100 Leute waren ausmachbar und der Obadja muss auch irgendwie gewusst haben, das sind treue Propheten im Gegensatz zu anderen Propheten. Das heißt, sie sind sichtbar gewesen. Wieder ist die Gruppe der Übrigen keine unsichtbare Gruppe, sogar hier. Und auch die 7000, die ihre Knie vor Baal nicht beugen, sind keine unsichtbare Gruppe. Wenn ich meine Knie nicht beuge, dann kann ich die Aussage ja nur machen, wenn ich sehe, dass jemand da nicht mitmacht. Es hat mal jemand gesagt, Gehorsam ist nie unsichtbar. Du kannst nicht unsichtbar gehorsam sein. Wenn du gehorsam bist, wird das immer sichtbar. Und wenn Gehorsam Teil der Nachfolge ist, dann ist ein Element der Sichtbarkeit immer gegeben. Leute mögen sich verstecken, Leute mögen auf der Flucht sein, Leute mögen in Höhlen leben, aber an ihrem Gehorsam wird letztlich sichtbar, ob sie Gott die Treue halten oder nicht. Dieser Abschnitt in 1. Könige 19, mit dem Gedanken möchte ich vielleicht schließen, ist auch in einer anderen Hinsicht bemerkenswert. Es ist der erste biblische Abschnitt, in dem Gott die Verheißung macht, dass er einen treuen Rest innerhalb des Volkes Gottes hat. Schaut, hier ist das Volk Israel. Gott hat Israel als Volk erwählt. Das Volk Israel als Nation, als religiöse Einheit ist Gott untreu geworden und aus dem Volk Israel erwählt Gott sich 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben, die nicht beim Abfall mitgemacht haben. Das erste Mal, wo deutlich wird, es gibt einen Rest in Israel. Wisst ihr, was interessant ist? Die treuen Übrigen finden sich nicht außerhalb Israels, sondern in Israel. Ihr findet nirgends in der Bibel einen Hinweis, dass die Philister plötzlich als Übrige bezeichnet werden. Oder die Ammoniter oder die Moabiter oder wie die ganzen Völker hießen. Sie werden nicht als Übrige bezeichnet, sondern die Übrigen sind treue Übrige im Volk Gottes. Es ist auch interessant, dass Gott sein Volk, obwohl es abgefallen ist, immer noch als sein Volk bezeichnet. Und obwohl Israel Götzendienst betreibt, schlimmer als die umliegenden Völker, ist Israel trotzdem immer noch Gottes Volk. Ihr seht kein einziges Mal in der Bibel, dass Gott sagt, jetzt reicht's, jetzt ist Israel nicht mehr mein Volk Gottes, jetzt sind die Philister mein Volk oder die Babylonier. Das findet ihr nirgends. Israel bleibt das Volk Gottes und gleichzeitig muss Gott mit seinem Volk, mit dem Problem des Abfalls kämpfen. Das heißt, alle Propheten haben zwischen diesem abgefallenen Israel und dem treuen Rest innerhalb von Israels zu unterscheiden. Und Israel als historische Größe, als Nation, besteht als Volk Gottes sowohl aus untreuen Israeliten als auch aus treuen Israeliten. Und das ist eine Geschichte, die ihr dann auch im weiteren Verlauf des Alten Testaments und bis ins Neue Testament hinein sehen werdet. So viel vielleicht mal dazu. Ich habe die Uhr im Blickfeld. Wir müssen leider jetzt für heute mal unterbrechen. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen dazu?
Ja, du hast ja auch erwähnt, dass das bis ins Neue Testament hineinzieht und Paulus nimmt diesen Gedanken ja auf
Und schreibt er dann nicht ganz Israel, nicht die Abstammung, sondern das geistliche Israel. Hier hast du wieder diesen Gedanken.
Ganz genau. Du greifst jetzt natürlich meinen Ausführungen voraus. Wir sind noch nicht im Neuen Testament, aber das führt genau in diese Linie. Das Neue Testament setzt das fort, was im Alten Testament begonnen hat. Da hinten?
Ich verstehe, heißt das ja auch nicht die Übrigen als Hauptwort, sondern die Übrigen als Eigenschaft ihrer Nachkommenschaft, also der Nachkommen der Frau der Gemeinde Gottes.
Okay, das ist jetzt eine Aussage, ja, wie in der Offenbarung.
Ja, Offenbarung.
Und auf die Offenbarung kommen wir gesondert nochmal zu schauen, weil da wird ein dritter Typus der Übrigen beschrieben, die ich bezeichnen würde als die eschatologischen Übrigen, also als die Übrigen der Endzeit. Die werden uns schon im Alten Testament angedeutet, aber zu diesem dritten Teil sind wir noch nicht gekommen. Ja. Gut, letzte Frage vielleicht, dann müssen wir Schluss machen, damit...
Ganz kurz, egal ob Neue, Altes Testament, wie soll man diejenigen nennen, die aus der anderen Völker rauskommen und sich anschließen? Sind es gehören die zu unsichtbar oder wie?
Na, das ist eine gute Frage. Auch das betrifft einen Punkt, zu dem wir noch nicht gekommen sind. Das wäre der dritte Teil, die eschatologischen Übrigen. Eschatologisch heißt die Lehre von den letzten Dingen, also von der Endzeit. Und wir werden als nächsten Punkt, das ist mein nächster Punkt, im Alten Testament sehen, dass die Propheten im Alten Testament von den Übrigen in der Zukunft reden, die ganz bestimmte Merkmale haben, die mit dem Messias zu tun haben und auch mit der Mission unter den Nationen, wo Leute aus anderen Nationen gerufen werden, die dann wiederum in die Nationen gehen, um das zu verkünden. Und das wird dann im Neuen Testament natürlich weitergeführt und aufgegriffen. Aber da kommen wir morgen dann dazu. Gut, ich danke euch, dass ihr gut zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und da beten wir zuerst einmal und dann erinnere ich. Herr Jesus, danke, dass wir ein bisschen Einblick nehmen konnten in die Übrigen. Wir sehen, das ist eine komplexe Angelegenheit, aber wir bitten dich, dass wir das noch besser verstehen, auch mit den zusätzlichen Informationen, die wir dann morgen bekommen werden. Wir danken dir, dass du immer in deinem Volk Leute gehabt hast, die bei allem Abfall, bei aller Untreue der Mehrheit dir treu waren. Und deshalb bitten wir dich, dass wir auch solche Menschen sein können, die treu zu dir stehen. Amen.